SWR 2 aktuell.
Mit Florian Rudolf. Schönen Montagabend. Kriegsverbrechen. Wie weiter nach den Gräueltaten von Butscha? Fragen wir die Europapolitikerin Katharina Barley. In Ungarn gewinnt wieder das System Orbán. Putin hat ihm schon gratuliert. Und Einkauf ohne Maske, Impfpflicht ab 18 ohne Chance. Das und mehr hier bis 6:30. Schön, dass Sie dabei sind. Der Krieg, so heißt es, bringt das Schlechteste im Menschen hervor. Wenn das stimmt, dann ist das, was mutmaßlich russische Soldaten der Bevölkerung in Kiews nordwestlichen Vororten Butscha, Hostomel und Irpin angetan haben, schlichtweg barbarisch, mit Menschlichkeit und Zivilisation unvereinbar, kurz unbeschreibliche Kriegsgräuel. Vielleicht ein Gamechanger, auf jeden Fall eine weitere Stufe der Eskalation in diesem verbrecherischen Krieg, den Putins Soldaten da führen. 410 Leichen und immer neue Opfer werden gefunden. Stefan Lag.
Auf dem zerstörten Flughafen von Hostomel bei Kiew zeichnete der ukrainische Verteidigungsminister Reznikow Soldaten aus, die sich im Kampf gegen die russischen Besatzer besonders verdient gemacht hatten. Und unter dem Eindruck der Gräueltaten von Butscha, den Bildern hunderter getöteter Zivilisten am Straßenrand, versprach Reznikow, dass die Täter ihrer gerechten Strafe nicht entkommen würden. Die Ukraine macht Russland für die Tötung der Zivilisten verantwortlich. Den mutmaßlichen Verantwortlichen des Massakers drohte er: Das sind einfach Raschisten, Faschisten. Es sind Unmenschen. In diesem Jahrhundert wird die Menschheit einen neuen Nürnberger Prozess sehen. Der Nürnberger Prozess wird entweder in Den Haag, in Kharkiv, Butscha oder Irpin stattfinden. Persönlich oder in Abwesenheit, aber ganz bestimmt wird er kommen. Das sage ich euch als Jurist. Reznikow verglich das Vorgehen der russischen Soldaten mit dem der SS in der Ukraine im Zweiten Weltkrieg und zog auch Parallelen zum Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien. Nach Angaben ukrainischer Behörden sind in den Vororten rund um Kiew mindestens 410 getötete Zivilisten gefunden worden, über 350 davon allein in Butscha. Die Gesamtzahl der Toten ist nach wie vor unklar. Mittlerweile gibt es Berichte ausländischer Journalisten, die bestätigen, dass in Butscha viele Tote in ziviler Kleidung auf den Straßen liegen. Am Nachmittag besuchte der ukrainische Präsident Selenskyj Butscha, um sich persönlich ein Bild vor Ort zu machen. Den Journalisten, die ihn begleiteten, sagte er, es sei wichtig, dass sie über das berichten würden, was sie dort gesehen hätten. Erst in der vergangenen Woche hatten ukrainische Truppen russische Einheiten von dort zurückdrängen können. Rund einen Monat lang waren Butscha und andere Vororte im Norden und Nordwesten Kiews von russischen Truppen kontrolliert worden. Erst nach deren Abzug waren die Gräueltaten zum Vorschein gekommen. Selenskyj hatte gestern eine unabhängige internationale Untersuchung versprochen, um die Verbrechen aufzuarbeiten. Russland hingegen weist jede Verantwortung für die Gräueltaten an Zivilisten weit von sich und beschuldigt die Ukraine und den Westen, insbesondere die USA und die NATO, Fake News zu verbreiten. Russlands Außenminister Lavrov sagte am Mittag: Das russische Militärpersonal zog sich am 30. März vollständig aus dieser Stadt zurück. Am 31. März sagte der Bürgermeister der Stadt feierlich, dass alles in Ordnung sei, und zwei Tage später sahen wir, wie diese Inszenierung auf den Straßen organisiert wurde, mit der sie jetzt versuchen, diese antirussische Aktion zu untermauern. In einer ersten Reaktion hatte der Bürgermeister von Butscha unter dem Eindruck des Rückzugs russischer Truppen von einem fröhlichen Tag gesprochen. Offensichtlich hatte er zu dem Zeitpunkt noch keinen Überblick über das Ausmaß der Verbrechen in seiner Stadt. Russland forderte wegen der angeblichen Inszenierung für heute eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates, die von Großbritannien, das derzeit den Vorsitz innehat, abgelehnt und auf morgen verschoben wurde.
Wie weiter nach dem mutmaßlichen Massaker an Männern, Frauen und Kindern? Wie umgehen mit einem Land, das sich einlullen lässt von Propaganda und Lügen? Mit einer boshaften Führung, die jedes Maß an Menschlichkeit verloren hat? Mit einer Armee im Blutrausch? Ein paar neue Sanktionen, Tränen und Trauer? Der Ruf nach dem Kriegsverbrechertribunal, wohl wissend, dass der Tag kaum jemals kommt, an dem sich Putin vor unabhängigen Richtern verantworten muss? Wie weiter? Oliver Neuroth in Berlin sucht Antworten.
Er wirkt genervt, blickt streng, wirft Falten auf seine Stirn. Wirtschaftsminister Robert Habeck kann Journalistenfragen nach möglichen neuen Sanktionen gegen Russland nicht mehr hören.
Ich habe es ja Ich wiederhole mich und nicht nur in dieser Pressekonferenz, sondern in den letzten Wochen.
Deutschland werde nicht auf einen Schlag aus dem Energiegeschäft mit Russland aussteigen. Es sei ein mittelfristiges Projekt, unabhängig von russischem Öl, Kohle und Gas zu werden. Dennoch, andere Sanktionen hält der Wirtschaftsminister für denkbar.
Ich bin der festen Meinung, wir können noch deutlich weitergehen. Wir haben gesehen, wie wirksam die Sanktionen sind. Wir haben auch gesehen, wo wir weitere technische Güter untersagen können. Und damit die russische Wirtschaft weiter destabilisieren und schwächen können.
Bundesfinanzminister Christian Lindner meint heute in Luxemburg, ein Gasembargo würde Deutschland härter treffen als Russlands Präsidenten Putin. Noch sei russisches Gas nicht ersetzbar. Ein Stopp der Lieferungen hätte immense Folgen für die Industrie und die Menschen bei uns. So drückt es SPD-Chefin Saskia Esken aus.
Und da müssen wir mit Augenmaß vorangehen. Auf der anderen Seite ist ganz klar, dass wir unsere Sanktionen, dass wir unsere Waffenlieferungen stetig weiterentwickeln. Das ist von vornherein auch der Plan gewesen, dass das Sanktionspaket in Schritten auch kommt.
Nun steht Schritt Nummer 5 an. Über die Details vorab nicht öffentlich zu beraten, sei dabei auch wichtig, so ein Regierungssprecher heute, um Russland nicht die Möglichkeit zu geben, sich vorzubereiten. Dass Deutschland die Ukraine mit weiteren Waffen unterstützen will, betont auch Außenministerin Annalena Baerbock. Nach ihren Worten zeigen die Bilder aus Bucha und Mariupol, dass es um Leben und Tod von Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern geht.
Wir schauen uns daher jetzt auch Systeme an, die wir bisher nicht geliefert haben, und sprechen darüber, ob technische Probleme bei der Lieferung und Nutzung nicht doch lösbar sind.
Von der Union kommt kein nennenswerter Widerspruch. Gerade in der Frage eines Energieboykotts steht sie an der Seite der Bundesregierung. Das wäre ein Hals-über-Kopf-Ausstieg, sagt CSU-Chef Markus Söder. Er würde zu massivsten Einbrüchen der deutschen Wirtschaft führen. Die Spitze der Linken will morgen mit der Bundestagsfraktion darüber sprechen, wie sie zu den russischen Energielieferungen steht. Parteichefin Susanne Henning-Welzow deutet schon mal an.
Fakt ist, das kann man auch nicht weiter hinnehmen.
Auch wenn heute die Bundesregierung eher zögerlich auftritt, wenn es um konkrete neue Sanktionen gegen Russland geht. Im Laufe der Woche sollen konkrete Schritte beschlossen werden. Nicht im Alleingang, gemeinsam mit den Bündnispartnern Deutschlands.
Die unfassbaren Bilder und Berichte aus Bucha und anderen Vororten Kiews über die barbarischen Massaker an Zivilisten sind möglicherweise ein Wendepunkt in unserer Wahrnehmung dieses verbrecherischen Krieges, den Putin gegen die Ukraine führt bzw. führen lässt. Katharina Barley ist Vizepräsidentin des Europaparlaments. Mit der SPD-Politikerin und früheren Bundesjustizministerin führe ich jetzt das SWR-Tagesgespräch. Frau Barley, kann es für Sie irgendwelche Zweifel daran geben, dass die Gräuel in Bucha und anderen Städten von russischen Soldaten verübt worden sind?
Für mich gibt es daran keine vernünftigen Zweifel. Natürlich ist es immer schwierig, eine Lage zu beurteilen, wenn man nicht vor Ort sein kann. Aber das, was wir sehen, was wir erfahren, spricht eine ziemlich eindeutige Sprache. Und auch, wie die russische Führung darauf reagiert, entspricht dem, wie wir es aus vergleichbaren Fällen schon kennen.
Wir reden über Kriegsverbrechen. Was ist die logische Konsequenz, die wir darauf als Antwort geben müssen?
Wir reden über Kriegsverbrechen ganz eindeutig. Wir haben ja schon die schwersten Sanktionen der Geschichte der Europäischen Union ins Feld geführt. Und wir müssen jetzt auf allen Ebenen nochmal gucken, wo wir noch zulegen können. Mhm. Das betrifft die Sanktionen, aber auch die Unterstützung für die Ukraine. Da müssen wir in jedem Bereich nochmal nachschärfen.
Wie können wir denn da jetzt immer noch rechtfertigen, dass wir weiterartig Gas in Russland einkaufen?
Ja, die Argumente, die liegen ja auf dem Tisch. Gerade Wirtschaftsminister Habeck hat das ja nun schon mehrfach argumentiert, in dessen Zuständigkeitsbereich das fällt. Er hat es auch gegenüber Wladimir Selenskyj selbst argumentiert, wenn uns hier quasi die Wirtschaft zusammenbricht. Das ist ja nicht nur Deutschland, das da betroffen ist, sondern zahlreiche europäische Länder. Dann wird eben auch die Unterstützung nicht nur der Ukraine, sondern
aber
der ganzen Aufbauarbeit sehr schwierig.
Frau Barley, antworten Sie mir nicht mit Herrn Habeck. Was sagt Katharina Barley?
Katharina Barley sagt, glaube ich, das, was die meisten Menschen sagen, die in der Politik Verantwortung tragen, nämlich, dass mein Herz das unheimlich gerne tun würde. Aber wenn man sich alle Auswirkungen vor Augen führt, dass man es dann derzeit erstmal nur so machen kann, Stück für Stück, soweit wir es verantworten können, raus.
Man muss also feststellen, das Hemd ist uns immer noch näher als die Hose. Sagen Sie mal, schnelle Sanktionen hat ja jetzt der EU-Außenbeauftragte Borrell auch gleich angekündigt. Aber was hat die EU denn abgesehen von Energieimporten da überhaupt noch im Köcher?
Naja, es gibt gerade im Bereich Finanzen noch ziemlich viel, was man machen kann. Es gibt noch mehr Banken, die man treffen kann. Es gibt mehr Abrechnungsmöglichkeiten, die man noch verhindern kann. Es gibt bei den zum Beispiel Familienangehörigen dieser ganzen Mitwisser und Mittäter, da gibt es noch sehr, sehr viel, was die empfindlich trifft. Das ist sowieso das am Ende des Tages wahrscheinlich das Erfolgsversprechendste, dass das Umfeld von Putin ihm am Ende sagt, so geht das hier nicht weiter. Zu dem Hemd näher als die Hose, das ist schnell gesagt. Aber wenn Sie politisch Verantwortung tragen, dann müssen Sie eben auch 3-4 Tage in die Zukunft schauen. Und ich glaube, niemand hier macht sich das leicht. Ich glaube, es ist nicht gut, da polemisch zu werden.
Die Sanktionen, das ist die eine Sache. Die andere ist die Unterstützung der Ukraine. Großbritannien will modernste Waffen an die Ukraine liefern. Ihre Parteikollegin, Verteidigungsministerin Lambrecht, will keine deutschen Schützenpanzer vom Typ Marder liefern, heißt es. Ist das der richtige Weg?
Die Verteidigungsministerin war gerade bei uns auch in der Klausur und sie hat uns nochmal gesagt, dass nicht öffentlich darüber gesprochen wird, was geliefert wird. Darum bittet auch die ukrainische Seite. Das ist nicht etwas, was einseitig passiert. Das würde auch keinen Sinn machen. Aber Sie haben Wladimir Klitschko gehört, vielleicht, der in seiner Botschaft sich bedankt für die Unterstützung, auch was Waffenlieferungen betrifft. Also ich bin sehr überzeugt davon, was da getan werden kann, wird getan.
Deutschland stelle sich gegen härtere Sanktionen, das hat Polens Ministerpräsident Morawiecki gesagt. Was antworten Sie ihm?
Ja, gerade Polen ist ein interessanter Fall, weil Polen natürlich auch extrem abhängig ist von russischen Energielieferungen. Die polnischen Kolleginnen und Kollegen sind sehr laut dabei, mehr zu fordern an Sanktionen in dem Bereich. Aber wenn Sie dann fragen, wie werden denn die Auswirkungen dann abgefangen, die auf Polen betreffen würden, dann sagen sie, naja, da muss die EU uns dann helfen. Wer ist die EU? Zu 40% Deutschland. Also das ist auch eine nicht ganz ehrliche Debatte, die da manchmal auf europäischer Ebene abläuft.
Interessanterweise hat Herr Morawiecki auch noch mehr gesagt. Er hat gesagt, nämlich für Ungarn gelte das, sich gegen härtere Sanktionen stellen, nicht. Was eigentlich sehr erstaunlich ist, oder? Wo ja das Erfolgsrezept von Ministerpräsident Orbán bei der Parlamentswahl eben gerade das war, sein Land aus dem Krieg herauszuhalten.
Genau. Orbán hat am Anfang nach langem Zögern zugestimmt, hat aber zu Hause gegen diese Sanktionen gewettert, auch gegen die Waffenlieferungen, stellt sich nach wie vor als Freund Putins dar, hat damit ja auch die Wahlen jetzt gewonnen mit massiver Desinformation. Also Ungarn bleibt das Einfallstor für Russland in der Europäischen Union.
Sie haben getwittert, Europäische Union und Mitgliedstaaten müssen Orbán endlich behandeln als das, was er ist, Antieuropäer und Feind der Demokratie. Was heißt das in konkretes Handeln umgesetzt?
Das heißt, dass die finanziellen Konsequenzen, die schon ergriffen wurden, also keine Mittel aus dem Wiederaufbaufonds für Ungarn, dass die aufrechterhalten werden müssen, dass man der Korruption endlich auf den Grund geht. In Ungarn wird 4-mal mehr europäisches Geld an Kumpels und Familienangehörige von Orbán geschleust als in irgendeinem anderen Land der Europäischen Union und dass man endlich alle Möglichkeiten ausschöpft, um da zumindest die Demokratie in Teilen wiederherzustellen. Es wird schwierig genug.
Und trotzdem hat zum 4. Mal die Fidesz-Partei von Orbán eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit. Wird Orbán diese Macht nutzen, um die Geschlossenheit des Westens gegen Putin, gegen Russland jetzt zu brechen?
Ich fürchte, das kann passieren. In der Vergangenheit war Orbán schon, wie gesagt, das Einfallstor für Russland und auch für China, für chinesische Interessen. Daraus hat er auch nie wirklich einen Hehl gemacht. Ich fürchte, das wird jetzt noch stärker der Fall sein. Er hat jetzt Oberwasser und braucht jetzt erstmal die nächsten Jahre keine Wahl zu überstehen. Er wird der Europäischen Union das Leben noch schwerer machen.
Sagt Katharina Barley, die Vizepräsidentin des Europaparlaments, im SWR-Tagesgespräch. Der Sieg ist deutlich. 53% der Stimmen holte die rechtsnationale Fidesz-Partei von Viktor Orbán bei der Parlamentswahl in Ungarn. Das sind 135 von 199 Parlamentssitzen. Der Ministerpräsident ist und bleibt der starke Mann. Er ist sogar noch ein bisschen stärker geworden. Dazu der Kommentar von Wolfgang Fichtel, unserem Korrespondenten für Ungarn.
Der halbstarke Mann in Budapest fühlt sich jetzt ganz stark. Bestätigt in allem, was er tat, tut und weiter tun will. Schon im ersten siegestrunkenen Satz eine neue Kampfansage an die Europäische Union. Der auch für ihn und seine Anhänger überraschend hohe Wahlsieg sei so gewaltig, so Viktor Orbán triumphierend, dass man ihn sogar vom Mond aus sehen könne, von Brüssel aus aber auf jeden Fall. Und das, obwohl sich alle gegen ihn verschworen hätten. Die internationale Linke, die internationalen Medien und jetzt auch noch der ukrainische Präsident Zelensky. Wie ungerecht, nachdem Viktor Orbán doch zu Beginn des Krieges die Grenzen weit geöffnet hat für die flüchtenden Nachbarn aus der Ukraine und dabei die ungarisch-ukrainische Freundschaft beschworen hat. Aber Kann man gleichzeitig ein Freund Putins und ein Freund der Ukraine sein? Die Antwort ist nein, eindeutig, und beschreibt das Problem, das jetzt weitergärt. Viktor Orban, zu Hause stark wie nie, wieder zum vierten Mal schon mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament, eine Mehrheit, mit der er schalten und walten kann, wie er will. Auch das wie bisher. In Europa aber sitzt er zwischen allen Stühlen. Mehr als andere abhängig vom Öl- und Gaslieferanten Russland, die Gasrabatte haben Wahlgeschenke finanziert. Die blauen Briefe aus Brüssel, weil Ungarn kein Rechtsstaat mehr ist, wie ihn Europa versteht, sind schon fast unterwegs. Die Gefährten aus der widerspenstigen Riege, Polen zum Beispiel, das Ungarn mit Vetorecht stützte, gegen Brüssel abgerückt, weil sie Orbáns Verhältnis zu Putin schlicht inakzeptabel finden. Das immerhin ein Lichtblick, ein Hebel für die Europäische Union, aus dem sie etwas machen könnte. Gegen und im besten Falle mit einem Viktor Orbán, dessen Einsicht in europäische Spielregeln mit diesem Wahlsieg nicht gewachsen sein dürften, im Gegenteil. Dabei hat er nur bewiesen, dass er der bessere Machtspieler ist, mit dem ausgeprägteren politischen Killerinstinkt. Unter Druck, als Putin-Freund, hat er den Angriff Russlands auf die Ukraine genutzt, um die Parlamentswahl an der Heimatfront, um in seinem kriegerischen Tonfall zu bleiben, zur Entscheidungsschlacht um Krieg oder Frieden zu erklären. Und sich selbst zwischen den Fronten als Garanten Ungarn da rauszuhalten, vermeintlich neutral zu bleiben, auch als EU- und NATO-Mitglied. Obendrauf ein paar Wahlkampflügen, beflissen verbreitet von einer strikt auf Orbán-Kurs getrimmten Medienlandschaft, wie die Legende, die Opposition wolle ungarische Soldaten in den Tod in der Ukraine schicken. Und schon war jede noch vor einem halben Jahr aufkeimende Wechselstimmung weggetreten. Da mochte sich die Opposition so geschlossen nennen, wie sie dann doch nicht war. Die ungarischen Wähler haben entschieden, lieber keine Experimente, also weiter wie bisher in Ungarn und in Europa.
Wolfgang Fichtel kommentierte. SWR aktuell am Montagabend, wir haben es 18 Uhr und 21 Minuten. Bundesweit sind die Corona-Neuinfektionen deutlich zurückgegangen auf aktuell gut 41.000 Fälle. Etwa 33.000 weniger als gestern und mehr als 25.000 weniger als am Montag vor einer Woche. Dabei ist die Inzidenz mit 1.424 weiterhin sehr hoch, zumal für den ersten Werktag ohne grundlegende Schutzmaßnahmen, also Maskenpflicht beim Einkauf zum Beispiel. Einzelhändler dürfen sie per Hausrecht weiter anordnen. Der Mund- und Nasenschutz kann und darf aber auch freiwillig weitergetragen werden. Und viele Menschen, die meine Kollegin Susanne Kimmel bei ihrer Umfrage in Kaiserslautern heute getroffen hat, die machen das auch vorerst weiter.
Also, dass man sie im Supermarkt nicht mehr tragen muss, finde ich blöd. Die Inzidenzzahl wird ja nur noch mehr steigen.
Ich trage die Masken weiter, weil ich möchte nicht Corona haben.
Ich finde es super, weil ein bisschen angenehmeres Gefühl, nicht so eingeengt. Vor allen Dingen arbeitsmäßig, wenn ich auf Arbeit bin. Und dass im Stadion die Maskenpflicht wegfällt, das finde ich auch super.
Ich bin dreimal geimpft und alles. Warum nicht?
Ich bin generell für die Maskenpflicht. Die Inzidenz ist noch zu hoch.
Wir sind jetzt zweite Jahre durch. Ich bin ungeimpft, mich hat es nicht getroffen. Und die Krankheit gibt es auch, das ist gar kein Thema. Aber wir müssen jetzt ein bisschen zurückgehen zur Normalität.
Also ich halte nicht so viel davon, weil die Infektionszahlen ja immer noch recht hoch sind. Und ich dann eine Maskenpflicht dann halt schon sinnvoller halte eben.
Überall da, wo man noch Maske anziehen muss, werde ich es natürlich auflassen. Und vor allem, weil ich mich halt auch mit ein paar Freunden treffen werde, dass ich auch da wahrscheinlich die Maske eher mal auflasse, statt wegzulassen.
Stimmen heute aus Kaiserslautern. Ende der Maskenpflicht, aber viele wollen vorerst weiter freiwillig oben mit einkaufen gehen. Ob es eine Impfpflicht gegen Corona geben soll und für wen sie dann gilt, das soll der Bundestag in dieser Woche klären und am Donnerstag abstimmen lassen. Allerdings dann wohl nur noch über eine Impfpflicht für Ältere oder über gar keine. Die Befürworter einer Impfpflicht für alle ab 18 rücken nämlich von ihrer ursprünglichen Forderung ab und wollen jetzt die Impfpflicht für die über 50-Jährigen unterstützen. Und damit robben sie sich inhaltlich ganz dicht ran an die Anträge der Gruppe um FDP-Gesundheitspolitiker Ullmann und den der Unionsparteien. Aus Berlin berichtet Uwe Jahn.
Selten tritt der Unterschied zwischen Theorie und Praxis so deutlich zutage wie in Sachen Impfpflicht. Die SPD-Abgeordnete Dagmar Schmidt drückt es so aus.
Es gibt, wie Sie wissen, eine theoretische Mehrheit für eine Impfpflicht im Bundestag, aber es gibt bisher keine praktische Mehrheit.
Was Dagmar Schmidt meint, nur zwei von insgesamt 5 Anträgen lehnen die Impfpflicht ganz ab. Die anderen 3 wollen tatsächlich eine Impfpflicht einführen oder zumindest ermöglichen. Rechnet man die Unterstützer dieser 3 Anträge zusammen, hätte man eine Mehrheit. Deshalb nun der Kompromissvorschlag. Eine Impfpflicht für Menschen, die älter als 50 Jahre sind. Sie müssten bis zum Herbst alle dreimal geimpft sein. Wer noch keinen Pieks bekommen hat, müsste also recht bald anfangen. Im September soll diesem Vorschlag nach dann der Bundestag entscheiden, ob das reicht oder zusätzlich auch eine Impfpflicht ab 18 Jahren nötig wird. Der Grüne Till Steffen.
Ja, es gibt durchaus unterschiedliche Ansätze, die bedenkenswert sind, weswegen wir versucht haben, die wichtigsten Punkte aus den unterschiedlichen Initiativen, die alle sagen, im Prinzip finden wir eine Impfpflicht eine richtige Maßnahme, zusammenzuführen.
Ursprünglich wollte die Gruppe um Till Steffen eine verbindliche Impfpflicht ab 18. Nun also eine Beratungspflicht und die Impfpflicht erst ab 50, so wie es die Gruppe um den FDP-Abgeordneten Andrew Ullmann vorschlägt. Ein Impfregister wie im Vorschlag von CDU/CSU findet sich auch im Kompromissantrag. Der grüne Abgeordnete Janosch Dahmen argumentiert noch einmal, welchem Zweck die Impfpflicht ganz grundsätzlich dienen soll.
Wir wollen nicht Ansteckungen verhindern, sondern es geht darum, Hospitalisierung und schwere Erkrankungen zu verhindern. Und hier bieten alle derzeit verfügbaren Impfstoffe nach Mehrheitsmeinung in der Wissenschaft einen guten Schutz vor schwerer Erkrankung und Tod.
Und einen Schutz vor der Überlastung des Gesundheitssystems. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, begrüßt und unterstützt den Kompromissvorschlag. Tino Sorge, gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, sagte, der Vorschlag sei kein fachlicher Kompromiss, sondern der letzte Versuch der Gesichtswahrung für den Bundeskanzler und Karl Lauterbach. Die Union bleibe bei ihrem Antrag. Auch Andrew Ullmann von der FDP, der mit seiner Gruppe eine Beratungspflicht durchsetzen und erst ab Herbst eine Impfpflicht für über 50-Jährige ermöglichen will, steht dem neuen Kompromissvorschlag skeptisch gegenüber, weil Ungeimpfte praktisch schon jetzt mit den Impfungen beginnen müssten. Aber
wir haben Zeit, wir würden sofort auch heute Nacht zusammensetzen und entsprechend auch zusammenzuarbeiten.
Das könnten längere Nachtsitzungen werden, denn die Kluft zwischen Theorie und Praxis in Sachen Mehrheit für die Impfpflicht ist groß. Ob sie überwunden werden kann, völlig unklar.
Der Bericht von Uwe Jahn. Entschlossener als bisher gegen die Erderwärmung. So hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen auf den neuen Bericht des Weltklimarates reagiert. Die Bundesregierung werde ihre Anstrengungen hochfahren und schon sehr bald komme ein Sofortprogramm. Die Ministerin bestätigt damit genau die Position der Umweltaktivisten von Fridays for Future. Demnach gebe es kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Das und nichts anderes zeige der Bericht des Weltklimarates. Zum Inhalt dieses Berichtes Katrin Hondel aus Genf.
Es ist Zeit zu handeln und zwar jetzt. Das ist die klare Botschaft des neuen IPCC-Berichts. Ohne sofortige und tiefgreifende Verringerung der Treibhausgasemissionen in allen Bereichen sei eine Begrenzung der Erderhitzung auf 1,5 Grad unerreichbar. Und allein die durchschnittlichen Emissionsmengen des letzten Jahrzehnts sind alarmierend. Historischer Höchststand.
Wir haben den 270 Jahre andauernden Megatrend des Emissionswachstums noch immer nicht hinter uns gelassen. Und die Treibhausgasemissionen haben 2019 Rekordwerte erreicht, 59 Milliarden Tonnen, hauptsächlich durch das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas. Die Treibhausgasemissionen lagen im Jahr 2019 etwa 12% über dem Niveau von 2010 und 54% über dem Niveau von 1990.
Sagt Jan-Christoph Minks, Professor für Klimawandel und Forschungsleiter in Berlin und einer von knapp 300 Autorinnen und Autoren des neuen Weltklimaberichts.
Der Bericht zeigt klarer denn je, dass wir das fossile Zeitalter beenden müssen und das Ruder in der nächsten Dekade rumreißen müssen im Klimaschutz, weil sonst das Fenster für das 1,5-Grad-Ziel schließt. Aber wir können das schaffen.
Und das ist die potenziell gute Nachricht des Weltklimarates. Wir haben die Werkzeuge und das Know-how, um die Erwärmung zu begrenzen, sagt der IPCC-Vorsitzende Ho Sung Lee. Mit der richtigen, also klimafreundlichen Politik, geänderter Infrastruktur und neuen Technologien könnten wir unser Verhalten und unseren Lebensstil so ändern, dass die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 40-70% reduziert werden. Und bis 2030 könne die Welt die Emissionen zumindest halbieren, so die Berechnungen des Weltklimarates, Entschlossenes Handeln, wie gesagt, vorausgesetzt.
Climate activists are sometimes depicted as dangerous radicals.
Klimaaktivisten werden manchmal als gefährliche Radikale dargestellt, sagte UN-Generalsekretär Guterres in einer Videobotschaft.
But the truly dangerous radicals are the countries that are increasing the production of fossil fuels.
Aber die wirklich gefährlichen Radikalen seien Länder, die die Produktion fossiler Brennstoffe erhöhen. Spätestens 2025 müssten die Treibhausgasemissionen ihren Höchststand erreichen. Bis 2030 müsste der Ausstoß um satte 43% reduziert werden, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Klingt unrealistisch, aber es gibt auch Anlass zu Optimismus. So sind zum Beispiel seit 2010 die Kosten für Solar- und Windenergie sowie für Batterien um bis zu 85% nachhaltig gesunken.